Ihr Lieben, ich werde heute eine einmalige Sensation für euch hier zelebrieren. Ich habe lange geforscht und es ist mir tatsächlich gelungen, Sünde zu extrahieren und sichtbar zu machen. Und heute werdet ihr in den absoluten Genuss kommen, wie sieht Sünde aus? Ich muss das mal hier ein bisschen vorbereiten, weil das ist ja nicht so einfach mit der Sünde. Ne? Die ist ja auch manchmal schlüpfrig und manchmal ja, steckt die auch an. Also, damit wir uns nicht schmutzig machen, ich habe die weit weggelegt. Ich habe sie in der Flasche eingesperrt, wie so ein Flaschengeist. Ne? Aber da ist sie. Oh wie, jetzt keine Begeisterung? Nee, für Sünde haben wir ja keine Begeisterung. Ne? Also, das ist Sünde. So sieht sie aus. Wie? Okay, ihr glaubt mir nicht, alles klar. Also, ich fange mal an. Ich habe sogar einen Becher, falls das euch jetzt so komisch vorkommt. Wir schütten jetzt mal aus der großen Flasche ein bisschen in so einen Becher. So ein bisschen kleine Sünde heute. Ne? Machen wir mal eine kleine Sünde draus. So große Sünden, boah, nee, in der Kirche, das geht nicht. Aber eine kleine Sünde kann man ja mal in die Kirche mitbringen. Ne? Das ist ja nicht so dramatisch, oder? So, jetzt also ihr habt gemerkt, wir stellen fest, die ist so ein bisschen flüssig. Wem darf ich denn mal jetzt hier zur Probe einladen? Ihr könnt gerne mal hier, ach komm Nigel, du siehst so aus wie so hart im Nehmen. Nicht trinken, nur mal schnuppern, einfach mal, nee, also Sünde, in den Körper soll sie nicht rein, aber einfach mal riech mal. Das geht überhaupt nicht, ne? Okay, das ist nicht so. Ja, also ich wollte jetzt nicht trinken davon, keine. Aber, ach Johnny, komm schon. Die Pfadfinder müssen auch mal riechen, wie Sünde riecht, ne? Also, du, Oma, riechen, wie Sünde riecht. Riech doch mal.
Riecht nicht riecht schlecht.
Du? Riecht nicht schlecht. Okay, hier, riech mal davon, dass so riecht Sünde. Ja, herb, würzig, mag noch jemand Sünde riechen? Nö, denn mit der Sünde wollen wir ja eigentlich nichts zu tun haben. Ach, hier! Sehr merkwürdig, ne? Wie riecht Sünde? Habt ihr jetzt hier gesehen? Mag jemand vielleicht mal eine Handvoll haben? Eine Handvoll, einfach mal Hände aufmachen und ich gieße mal was rein. Naja, ich weiß, man besudelt sich ja nicht gerne mit Sünde, ne? Wir wollen das nicht besudeln. Ich habe eine Idee, wahrscheinlich liegt es an dem etwas ekelhaften, furchtbaren Geruch, aber ich habe auch da Abhilfe. Leute, den Geruch, den können wir übertönen von der Sünde. Kein Thema. Ich habe nicht was mitgebracht, werdet ihr sehen. Und da können wir, ja, wir machen einfach mal die Sünde ein bisschen besser heute. Ne? Also, wir hübschen die mal ein bisschen auf unsere Sünde hier. So. Habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Boah, will mal jemand jetzt riechen? Vielleicht nimmt er jetzt eine Handvoll. Das riecht gut, ne? Männerparfümmäßig, ne? So, ne? Riech mal. Okay. Also, jetzt eine Handvoll vielleicht, das riecht besser. Ja? Interessant. Also, ich mache mal lieber den Deckel zu. Das riecht ja hier besser, aber das kann man nicht ertragen. Da drinnen. Ja. Mit der Sünde ist das so ähnlich, ne? Wenn man sie pur riecht, dann ist es ekelhaft, aber wenn man dann so die oft gehübscht wird, ne? Ach, das ist nicht so dramatisch, komm, machen doch alle und sei mal nicht so spießig und so. Und dann wird die salonfähig, bleibt aber trotzdem Sünde und ekelhaftes Zeug. Ne? Ekelhaftes Zeug. Warum komme ich auf Sünde, das Zeug da? Ich erzähle euch mal eine Geschichte aus dem Leben. Geschichte von Sünde aus meinem eigenen Leben, von dem Zeug. Ich habe es echt live an der Stelle abgeschöpft. Letzte Woche Samstag, das hat sich tatsächlich zugetragen, letzte Woche Samstag, eine furchtbar peinliche Geschichte. Meine Frau, die sagt mir immer, Martin, du musst mal langsam dran denken, dass du älter wirst. Manche Sachen gehen mit 40 nicht mehr und sie hat ja recht. Aber manchmal vergisst man das, dass man schon die 40 überschritten hat. Letzte Woche war Hanna bei uns zu Besuch. Hanna hier von Kelms, ne? Da bei Annalia. Und es gibt bei uns am Schäfersee so eine Insel, die nennen die immer Mädcheninsel. Und da haben sie mich gefragt, ob ich mitkommen würde auf die Mädcheninsel. Ne? Und hatte nichts zu tun und dachte ich so, ach, gehst du mal mit? Und dann haben wir da eine schöne Zeit gehabt. Mädcheninsel ist einfach, da ist der Schäfersee, wer da schon mal war. Und dann gibt es zwischendurch, da so am Rand, so eine bisschen morastige Insel, und da gibt es so einen riesengroßen Schlammgraben ringsrum. Der wird dann so von Schäferseewasser und so Morast getränkt, und dann muss man da immer möglichst springen, und dann ist man auf der Insel. Schöne Bäume, haben wir Verstecken gespielt und ach, schon mal Ostern geübt, ne? So ein paar Süßigkeiten habe ich versteckt und die mussten sie dann finden. War ganz herrlich. Und dann hatten die Kinder eine geniale Idee, wir könnten doch eine Brücke bauen, ne? So, dass man da nicht mehr springen muss, sondern dass man einfach so, ja, so irgendwie so bequemer auf die Insel kommt. Und das hat sich gut angeboten. Da lagen ganz viele Holzstämme, da hatten sie irgendwie gesägt und so. Und dann haben wir einen nach anderen Stock dahin getragen. Und jetzt kommt's. Ich natürlich so, oh, da der Held vom Erdbeerfeld, ich nehme da so ein fettes Ding, frischen Bollermann, und trage den dann. Und dann war so dieses, ne, dieser Pfuhl war schon mindestens so groß hier wie der Teppich, so müsst ihr euch vorstellen. Und trage das Ding dann so vor mir, das war richtig schwer. Und wie ich dann will, das so fallen lassen, auf einmal macht es blub und ich verliere das Gleichgewicht. Ja, man ist halt über 40 und sacke mit dem sanften Stamm voll in die Motsche, ne? Aber so richtig drin. Und wenn jemand wissen will, wie ich gerochen habe, ich gebe die Flasche nochmal rum. Ne? Da kommt's her. Ja? Ich bin da nochmal hinterhergegangen und denke, da nimmst du dir ein Andenken mit. Ne? Das war so lecker, das vergisst du nicht so schnell. Hab die Flasche abgefüllt, genau an der Stelle, wo es geschehen ist. Und dann steckte ich da und zappelte da in dem Morast rum. Das geht schon ordentlich bis hier rein, war nicht zum Tode. Ne? Das war nicht zum Tode. Aber es war oberpeinlich, ne? Wisst ihr? Es war oberpeinlich, ne? Wenn die kleinen Kinder das passiert, da sagt man, naja, haben sie mal wieder ein bisschen zu dolle gespielt. Aber dem alten Herren, ne? Das ist dann schon eine peinliche Sache. Vor allem, ich habe ja vorher als guter Papa gesagt, ne? Geht bloß nicht zu nah ran an den Schlammpfuhl, ne? Und passt bloß auf und die Klamotten und so weiter und so fort. Da muss Mama wieder waschen und bla, ne? Und ihr könnt euch vorstellen, ein Fest für die Kinder, die haben Party gemacht. Ich zappelte da im Morast, ne, und die feiern und freuen sich. Der alte Herr, den hat es selber erwischt. Ne? Den hat es selber erwischt. Ja, irgendwann habe ich mich da rausgewühlt. Ich sage euch, wie das Wildschwein frisch nach der Sulo. So sah ich aus. Es war nicht lustig. Ne? Das war nicht lustig. Es kam das nächste Problem. Nachmittag um 4, schönes Wetter, gegenüber großer Spielplatz, voll belebt. Ich kenne da jede Menge, weil wir da jede Menge Kinder, da kommen immer zu uns. Ne? Ich sage euch, wie peinlich das war. Ich bin da ganz außen lang geschlichen an der Hecke, geguckt, dass mich keiner sieht, Kapuze auf, so. Wie in Sittensträuch, sage ich euch. Bin ich da rumgeschlichen und möglichst schnell bei TC-Haus rein, Schlüssel umgedreht und hochgerannt, dass mich nicht noch irgendeiner an TC so sieht, ne? Und endlich zu Hause gewesen. Da war noch das letzte Hindernis meine Frau, aber die war dann doch etwas, barmherziger, oder die kennt das ja schon, wie das so ist. Und ich sag euch, ja, ihr lacht jetzt, ne? Lustig war es nicht. Ne? Ich fand das oberpeinlich, es war sowas von peinlich. Und ich war dann oben, ne? Und der erste Gang, Bad, Dusche, Klamotten weg, ne? Und geschrubbt ohne Ende, Shampoo, halbe Flasche drauf, ne? Immer gib ihm. Ich konnte diesen Geruch nicht mehr riechen. Wer noch nicht genommen hat, komm mal hinterher und riech mal. Ne? Da verstehst du, warum ich so viel Zeug da drauf gekippt habe auf mich. Ne? Und wie ich da so in der Dusche stehe, da merkte ich, manchmal ist ja Gott interessant, lustig. Ne? Da merkte ich so, dass er sagte, Martin, jetzt weißt du, was Sünde ist. Und das war alles. Das war meine Tagesandacht. Da wusste ich, was Sünde ist. Wisst ihr? Interessanterweise merkte ich, Sünde ist so. Beim Nachdenken merkte ich, so ist es genau im Leben. Keiner von uns will oft bewusst sündigen. Man rutscht oft irgendwie rein. Das hast du dir nicht vorgenommen? Heute frevel ich mal ordentlich. Ne? Keiner von euch. Aber du verlierst auf einmal die Balance und bupp, bist du voll drinne. Ich bin oft am Cottbuser Tor und es erschreckt mich, wenn ich mit den Drogenabhängigen da sitze Keiner von denen hatte als Berufsziel, Junkie zu werden oder Alkoholiker zu werden. Keiner von denen. Die sind mit 15, 14, 13 fröhlich ins Leben gestartet, wollten mal heiraten, hatten große Pläne und große Ziele. Und Mitte 40 sitzen sie da, schwerst abhängig, keine Hoffnung mehr. Aber das Ziel hatten sie nicht. Die sind einfach so reingeschlittert, einfach so reingekommen. Interessant, das ist die erste Sache. Aber wenn du dann da drinnen sitzt, das Gespött der Leute, das hast du gratis dazu. Ne? Ha, macht immer einen auf fromme Helene, ne? Und auf einmal redet uns hier ein von Moral und siehst du, er kriegt es ja selber nicht hin. Gucken dir doch an. Ne? Da macht die Welt Party, wenn du da drinnen rumzappelst im Schlamm. Ne? Und wenn du dann rauskommst, wie peinlich ist das? Wie peinlich ist das, zur Beichte zu schreiten? Wie peinlich ist das, dann zu bekennen und sagen, ja, ich habe gesündigt. Das Vaterunser mal mitzusprechen, Herr, vergib uns unsere Schuld, das geht uns noch relativ schnell von den Lippen. Aber wirklich dann hinzugehen und sagen, du hast dich getäuscht, ich bin nicht der, den du denkst, vor dir zu haben. Ich habe gesündigt. Das und das habe ich gemacht, vor allem wenn es um peinliche Sünden geht. Wenn es um Sünden geht, die im sexuellen Bereich vielleicht liegen, dann wird es schwer. Dann geht der Bußgang ganz, ganz schwer vonstatten. Aber wisst ihr, wenn man sich mal überwunden hat, die Peinlichkeit überwunden hat und dann unter dem Wasserstrahl von Jesus seinem Blut steht und gereinigt ist, wisst ihr, wie herrlich das tut? Der ganze Gestank, der ganze Peinlichkeit, das ganze Elend, endlich kannst du dir wieder ins Spiegel gucken und den anderen ins Gesicht gucken. Es muss dir nichts mehr peinlich sein, es ist einfach weg, es ist vergeben. Jesus hat am Kreuz bezahlt, alles ist weg. Die Schuld, das besudelte Kleid, der Gestank des alten Lebens ist weg. Du kannst einfach mit freiem Gewissen vor Jesus stehen und sagen, ich bin erlöst. Das, was damals war, hat er abgewaschen. Es ist vergeben, vergessen und vorbei. Ja, das ist es. Halleluja, ne? So ist es. Wer die Erfahrung selber machen will, ich zeige euch die Stelle. Ne? Könnt ihr die Brücke weiterbauen, wir haben aufgehört. Dann weißt du, wie es ist. Aber Jesus macht wirklich frei. Und wisst ihr, für uns ist Sünde nicht so was Schwarzes, aber ich glaube, aus Gottes Sicht, die Sünde stinkt zum Himmel, aus Gottes Sicht, Gott sieht, glaube ich, Sünde so was, das sieht Gott. Wisst ihr, darum geht es uns heute. Ich finde das interessant, seit Monaten fährt bei uns am Schäfersee, das ist originales Schäfersee-Schlammwasser. Ne? Letzten Sommer habe ich da ein Ehepaar oder ein Pärchen, die nur verheiratet waren, was weiß ich, gesehen, die sind da drinnen geschwommen. Da drinnen, ne? Also wer riechen will, ne? Da drinnen sind die geschwommen. Ne? Habe ich selber mit eigenen Augen beobachtet. Ne? Und manche von unseren Kindern, aus den Kindergruppen, da sind wir Boot gefahren, bupp, hüpfen sie einfach vom Boot rein. Und ich sagte, hey, weißt du, was das für ein Zeug ist, ne? Wo du da reinspringst? Das juckte die nicht. Aber seit Wochen und Monate fährt bei uns immer so ein kleines Fahrzeug am See lang, immer auf dem See lang. Und dann habe ich mir das mal genau angeguckt, die reinigen den See. Wochen, Monate geht das schon. Da haben die so ein Ding, da tun die den Schlamm, alles aufwühlen und saugen das ab und filtern das dann. Und vielleicht kann man ja irgendwann mal drinnen baden, keine Ahnung, weil der Schlamm weg ist. Und wisst ihr, das merkt ich, das ist Jesus, das ist der Prozess der Heiligung. Der geht durch und der ganze Schlamm deines Lebens, der wird aufgewühlt und abgesaugt, dass irgendwann nur noch klares Wasser da ist. Und manchmal denken wir, das geht so ganz schnell, ne? Oh, ich komme mal zum Kreuz, Herr Jesus, vergib mir, Buße, Punkt, fertig. Beim Schäfersee, da sind sie schon ewig dran, den Schlamm wegzumachen. Und ich merke, mein Leben, das ist eine ewige Baustelle, ne? Da sind wir schon lange mit Jesus dran, den Schlamm da immer wieder hochzuwühlen und abzusaugen und wegzubringen. Das dauert manchmal viele, viele Wochen und Monate und Jahre. Das ist eigentlich Heiligung, ne? Den See sauber kriegen. Dass am Ende klares Wasser rauskommt, was nicht mehr stinkt und wo die Leute sich vor ekeln, sondern was Lebensspenden ist für alle anderen. Vielleicht sitzt man hier und merkt, ja, das kenne ich so, so gut. Mein Leben. Das Problem ist nur, oft in unserem Leben stimmt das Beispiel an einer Stelle nicht hin. Tagtäglich verlieren wir die Balance und stürzen rein. Und es gibt Dinge, da denkst du dir, irgendwann muss man es doch geschnallt haben. Und trotzdem morgen wieder, bupp, und wieder kopfüber. Gleiche Peinlichkeit, gleiches Ding. Und alle Jubeljahre, die gleiche Zeremonie. Das ist das Problem. Ich weiß, Mädcheninsel, Brücke bauen, ohne mich. Ne? Das ist ganz klar, ne? Nie wieder. Hab meine Lehre gezogen. Aber mit der Sünde ist das oft nicht so. Ne? Da stürzt man rein, krabbelt sich raus, lässt sich reinigen und bups, irgendwann kurze Zeit später sitzt man schon wieder da und denkt, was ist denn los? Und manch einer verzweifelt darüber. Manch einer verzweifelt darüber und denkt, hoffnungslos, vergiss es. Und wisst ihr genau, darum geht es mir heute. Wie wäre ich frei? Wie wäre ich frei, dass ich eben nicht immer wieder reinstürze und mich nicht immer wieder besudel? Oder Ziel wäre ja schon mal, dass nur noch 3 Spritzer drauf sind und nicht mehr der ganze Martin von Kopf bis Fuß, wie das Schwein und so weiter, ihr wisst ja. Ne? Ich hab die schon mal mitgebracht zu einem anderen Thema. Ich glaube, dass wir, also verzeiht mir, wir haben keine Kinderstunde. Ich mache ja sonst auch immer nur Kinderstunde. Ne? Ich brauche es immer praktisch, vor Augen. Da denkt man manchmal dran. Wisst ihr, mit dem Kämpfen gegen die Sünde, da erlebe ich manchmal 2 verschiedene Sachen, wie wir vorgehen. Ich habe was mit hier. Die einen, die sagen, naja, ich glaube eigentlich gar nicht mehr dran. Ich lebe so mein Leben, Anfechtung, Sünde, Teufel, geht mir alles nichts an. Böse Geister, Kampf und das Ganze, ach naja, das ist vielleicht was aus dem Mittelalter, aber hat mit meinem Leben nicht viel zu tun. Lasst mich doch immer mit dem Sünden und dem ganzen Zeug in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist so die eine Fraktion. Und die kämpfen quasi wie mit so einem Spielzeugschwert darum. Ne? Ja, okay. Manch einer hat vielleicht dolle Anfechtung und er kämpft. Aber was soll das für mich? Ich habe damit nichts zu tun. Ne? Und die haben dann so ein... Ne? Hört das? Die haben dann so ein Spielzeugschwert in der Hand. Und wenn dann irgendeine Anfechtung kommt oder so, oh, es ist eh nur Quatsch, es ist eh nur Spiel. Ne? Aber hiermit, ne, da kannst du nicht mal so einen Hund vertreiben. Ne? Das hilft nicht. Ne? Das ist nicht die Waffe, wo man kann schwere Kämpfe fechten. Ne? Da kannst du, das ist so ein Party-Gag oder so. Ne? Hier so, dann leuchtet ein bisschen. Das geht schon gar nicht mehr. Ne? Aber leuchten tut es noch, genau. Wenn man da zusticht, ne, guck da mal, hier, da passiert nicht viel, das geht rein. Manche verhalten sich so im geistlichen Kampf gegen die Sünde. Ne? Eh alles Quatsch, böse Geister und Mächte, das ist von Mittelalter irgendwie überliefert. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, mit so einem Ding kannst du nicht groß in die Schlacht ziehen. Ne? Die anderen, und das denke ich oft, das ist die größere Fraktion, die wissen, was Kampf ist. Aber die sind müde geworden des Kämpfens müde geworden. Und die haben ein Schwert aus alten Zeiten. Ne? Das kann man vielleicht noch beim Heimatmuseum abgeben. Ne? Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht auf jemanden hier los. Ne? Total verrostet. Da denkt man noch an die guten, seligen alten Zeiten. Damals, da hatte man noch gute Kampfeskraft. Da ging es noch los. Da hat das Schwert noch geglänzt. Da habe ich noch Power gehabt für den Herrn. Da konnte ich noch durchziehen. Heute, tja, man wird älter, ich bin müde. Ach, dann lass doch, ist doch egal, macht doch, wie ihr wollt. Ich kann doch nicht immer kämpfen. Mensch, ich schaff das eh nicht. Ist mir zu anstrengend. Ihr habt schon jahrelang mit dieser Macke gekämpft. Müsst ihr mich halt nehmen, wie ich bin. Nun ist das nun mal so. Ne? Und man hat dann ein Schwert. Damit kannst du auch nicht mehr viel ausrichten. Da kannst du vielleicht jemand noch eine Beule auf den Kopf hauen, aber da richtig zustechen oder irgendwas hier, da kommt nichts mehr. Ne? Das ist ein gutes Heimatmuseumsstück. Glanz aus vergangenen Zeiten. Kann man sich noch irgendwie da irgendwo hinlegen und seine Urkunden und Orden. Ja, damals, da war ich noch gut mit dem Herrn unterwegs. Genau, da haben wir noch richtige Siege gefeiert und so. Ha, heute, naja, hör mal, ich bin auch schon 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Ne? das muss man schon verstehen, dass man dann mal müde wird und so. Ne? Aber ich entdecke oft die Fraktion der Müden, derer, die resigniert haben und gesagt haben, ja, ist halt so, muss man sich abfinden. Vertrösten muss man auf den Himmel, da sind wir ja dann heilig und da ist dann alles weg, der Kampf und da haben wir es geschafft. Und ich glaube, das ist nicht so. Und meine Predigt heute, die hat den einzigen Zweck, dass wir heute mal die Helden wieder erwachen. Weil ich glaube, jeder in euch, jeder hat absolut jemanden in sich, der ist 100% auf meiner Seite. Auch wenn du da sitzt und denkst, ja, lass mal endlich das Ding mit der Sünde und mit dem Kämpfen und alles. Jeder von euch hat eins, das mir in sich, so ganz ehrlich, tief drinne, sitzt wie so ein kleines Männchen, das gibt mir recht und sagt, ja, jeder von euch hat so einen Helden in sich und sagt, ja, eigentlich wollte ich ja gerne anders. Eigentlich würde ich gerne das anders machen. Da ist viel verschüttet und vielleicht schläft der Held, ne, in dir. Vielleicht hat er einen Schlaf, das Gerechten kann man gar nicht sagen. Ne? Der hat tiefen, tiefen Schlaf. Aber wenn er erweckt wird, ich sag dir, zu was du in der Lage bist. Und das denke ich, dass das Ziel heute ist. Wir müssen den Helden in dir erwecken. Darum geht's. Und deswegen habe ich heute mal drei kleine Helden- oder Siegergeschichten für euch. Drei kleine Heldengeschichten. Und das Interessante ist, das waren keine Könige oder geistlich Adligen, so die Hochheiligen wie David oder Moses oder was, sondern bei jemand von uns, ne? Otto Normalverbraucher. Männer, aber die durch ihre Taten echte Legenden geworden sind. Und ich lese das mal vor. Das sind die Namen der Helden, die David hatte. Josheb-Baschebet heißt der Erste. Also was für ein Name, Josheb-Baschebet. Ganz schwierig, Joba könnte man ihn nennen, vielleicht als Abkürzung, dann muss man das nicht hier ständig sich die Zunge brechen. Josheb-Baschebet, merkt ihr das mal, Joba. Der Taschkemoniter, das Haupt der drei, er schwang sein Speer über 800 Mann, die er auf einmal erschlagen hatte. Und nach ihm kommt Eliasa, der Sohn Dodos, der Sohn des Ahoachs, unter den drei Helden bei David. Als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausforderten, und als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Das Kriegsvolk aber kehrte um, wieder hinter ihm her, nur um zu plündern. Und nach ihm kommt Schammer, der Sohn des Age, der Hararitter. Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. Nun war dort ein Feldstück voller Linsen. Das Kriegsvolk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Stück, entriss es ihnen und schlug die Philister. So schaffte der Herr eine große Rettung. Das ist der Heldenepos. Tolle Geschichten, nicht? Hast du da schon mal eine Predigt drüber gehört? Ich nicht. Also, das sind ja oft so Geschichten, die überliest man auch mal so schnell. Ne? Ich bin nun mal kein Geschichtswissenschaftler. Manch einer findet es langweilig, der ist Pazifist und sagt, viel zu blutig, blättern wir mal weiter. So Bergpredigt, selig sind die Friedfertigen, das liegt mir eher. Ne? Aber das ist alles so blutig, ach komm. Solche Schlachtenbummler-Geschichten. Ne? Aber in der letzten Zeit merke ich, wie Jesus durch diese Randthemen manchmal zu mir ganz dolle spricht. Ich lese das und ich merke dann mal, Mensch, die stehen ja nicht einfach nur durch Zufall drin, weil man einfach noch ein paar leere Seiten füllen musste, sondern Gott hat was damit beabsichtigt, dass er die in die Bibel aufgenommen hat. Gott spricht durch diese Geschichte auf merksame Weise und zwar ist sein Thema, werd mein Held, werd du meine Heldin. Reih dich ein in diesen Heldenepos, in diese Geschichte von diesen starken Männern. Wie wird man ein richtiger Held? Das ist die große Frage heute. Sicher, ich habe neulich wieder mal gelesen, ich liebe ja immer so Geschichten, wisst ihr ja. Und da hat einer bei der Hamburger Weltmeisterschaft gewonnen. Ne? Hamburger Wettess-Weltmeisterschaft. Knapp 50 Stück hat er geschafft. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Das kann man sich dann heldenhaft so sagen. Ich bin der Hamburger Wettess-Weltmeister. Ne? Manch einer wird dann auch abends beim heimischen Computerspiel, fühlt er sich wie ein Held. Ne? Wenn er dann wieder bis in die späte Nacht gedattelt hat und zum fünften Mal die Welt gerettet hat. Aber die Helden meine ich heute nicht. Die Helden meine ich heute nicht. Ich meine die Helden, die geboren werden, wenn es um Auseinandersetzung geht mit einem echten Gegner. Wenn es um Auseinandersetzung geht, da wird man ein Held. Ich glaube, man kann sicherlich auch Held im Wettessen sein. Ne? Aber ich glaube, so ein richtiger Held, den wird man nicht unbedingt, wenn man in der gemütlichen Hängematte am Strand sitzt. Da wäre nicht Helden geboren. Ne? Da kann sich vielleicht maximal der Held für ein paar Stündchen ausruhen. Gönnen wir ihm auch. Aber der Held wird in der Hängematte nicht geboren, vom Fernseher mit der Büchse Bier in der Hand. Da wird kein Held geboren. Der Held wird geboren in der Auseinandersetzung mit dem Feind. Amen, genau, richtig. Und wer ist unser Feind? Manch einer sagt, mein Feind ist der Teufel Alkohol oder der Nachbar oder die böse Schwiegermutter. Die kann man alle so als Feindbild vor sich hertragen. Und es kann ja auch sein, dass man jahrelang mit dem Fernseher kämpft. Jetzt ist ja gerade wieder Fastenszeit, 7 Wochen ohne, hat es jemand gemacht? 7 Wochen ohne. Ne? Da erkennt man manchen Feind, den man so hat. Ne? Also 7 Wochen ohne Schokolade bin ich gerade dabei. Ne? Oh, schwere Versuchung. Ne? Aber ich glaube, noch mehr, als dass man sagt, ja, mein Feind ist zu viel Essen oder was auch immer. Es kann sein, dass deine Arbeitskollegen dich mobben und piesacken. Aber wisst ihr, ich glaube, hinter diesen ganzen Dingen stecken ganz andere Systeme. Der Paulus sagt das mal in Epheser, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen deine Schwiegermutter, nicht gegen deine Arbeitskollegen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Da sitzt man erwartungsvoll im Gottesdienst, hat eigentlich einen schönen Tag, die Sonne scheint, und dann fragst du dir, warum habe ich eigentlich jetzt gerade diesen komischen Gedanken, der mich von der Predigt wegbringt? Warum ärgere ich mich über den Menschen von gestern? Und dann frage ich mich manchmal, sind das nur meine Gedanken oder funkt da vielleicht noch jemand anders in das Hirn da oben rein? Kennt ihr das? Ich kenne das sehr gut. Da will man zu einer christlichen Freizeit gehen und auf einmal wird man krank. Ganze Jahr kerngesund. Die eine Woche könnte man da auch gesund sein. Nö, da wird man krank. Und alles ist vermiest. Da hat man als Ehepaar endlich mal einen Abend frei und der endet, indem man sich die ganze Zeit nur heftig streitet. Der Teufel, der wird oft als Diabolo bezeichnet, ne? Der Durcheinanderbringer. Ne? Das sind Leute, die in der Gemeinde, die machen super Dienst und auf einmal streiten sich ohne Ende und du fragst dich, wer hat den eigentlich ins Gehirn? ... Ne? Was ist da eigentlich los? Und da merken wir, es ist eben nicht nur alles so logisch erklärbar. Ne? Ja, ich hatte gestern mal zu viel gegessen und schlecht geschlafen und deswegen bin ich heute so schlecht drauf. Wenn es nur das wäre, ne? Halleluja, dann ist es ja nicht schwer. Ne? Aber man merkt, es gibt manchmal Schläge und Nackenschläge, die kapierst du nicht, wieso das jetzt auf einmal kommt. Und da merkt man, es ist eben nicht nur ein Kampf gegen Menschen oder gegen irgendwelche Gewohnheiten oder gegen irgendwelche Geräte, sondern dahinter stecken Mächte und Gewalten, die kein Interesse haben, dass du Bibel liest, die kein Interesse haben, dass du eine gute Zeit mit Jesus hast, die kein Interesse haben, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist. Die wollen es immer durcheinander bringen. Ne? Hier in der Geschichte wird der Feind ja klar benannt, ne? Die Philister. Und es ist mal hochinteressant, könnte man mal eine Predigt extra machen, über die Philister mal eine Rede zu halten, eine Predigt zu halten. Der Philister, der war übrigens schon ein Feind von alters her. Schon Abraham und Isaak haben mit den Philistern zu kämpfen gehabt. Die waren nämlich die Typen, Abraham buddelt einen Brunnen und buddelt und buddelt und es kommt Wasser und die trinken davon. Und über Nacht kommen die Philister und schmeißen voller Steine rein. Und nächsten Tag will er wieder Wasser holen, Brunnen verstopft. Das sind die Philister. Ne? Da kämpft einer gegen dich, dass du bloß nicht zur Ruhe kommst. Wenn du den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt, dass er rot glüht, da lässt er dich in Ruhe. Ne? Da ist keine Sorge, da kommt der Philister nicht. Aber fang mal die Bibel an in die Hand zu nehmen. Ne? Fang mal an, frisches Wasser zu trinken. Ne? Auf einmal geht's los. Auf einmal versucht da einer, dir den Brunnen zu verstopfen. Ne? Wisst ihr, ganz spannend. Manchmal habe ich abends Schlafstörungen. Ne? Und dann komme ich manchmal auf die Idee, ach, liest doch Bibel. Ne? Das dauert keine 5 Minuten, da schlafe ich. Ne? Und dann denke ich so, ja, manchmal denke ich, es kann sein, dass das so das Beruhigende von Gottes Wort ist. Aber manchmal denke ich auch so, der Teufel, der denkt dann, dann soll er lieber schlafen, ne? Als dass er Bibel liest. Ne? Da soll er lieber schlafen. Also, versteht ihr? Die nächste, Simson, auch eine Geschichte. Ein Hühni vor dem Herrn, Kraft ohne Ende. Und wer hat ihn zur Strecke gebracht? Eine Philisterin. Durch die Süße ihrer Verführungskunst. Ne? Das ist ein Zeichen für den Teufel, auch ein Zeichen für den Feind. Der hat manchmal äußerst leckere Sachen an seinem Angelhaken. Ne? Das ist eben nicht so ein stinkendes Zeug. Ne? Sünde kann manchmal äußerst angenehm und schön und lustvoll sein. Der hat äußerst süße Sachen am Angelhaken. Fakt ist nur, wenn du zuschnappst, ne, dann zappelst du, dann hängst du dran. Goliath, der Philister, ne? Da ist einer, der lacht und lästert, so dass sie so klein werden, so klein mit Hut. Spott und Hohn, das ist so die Taktik des Teufels. Ne? Weißt du, wenn dir einer ein paar haut, ne, da kann man manchmal locker mit umgehen. Aber wenn einer lacht über dich, ne, das zieht manchmal sich ganz anders rein. Ne? Ganz, ganz viele Dinge. Oder es gab eine Zeit, da durften die sich keine Schwerter machen, weil die Philister das Monopol drauf hatten, weil die besetzt hatten, kolonialisiert hatten. Da mussten sie ständig zu den Philistern gehen, wenn sie mal irgendeinen Flug schmieden wollten oder schärfen wollten. Ne? Der Feind nimmt dir deine Kraft weg. Der Feind nimmt dir deine Waffen weg. Der macht dich abhängig. Der hält dich klein. Und das Zentrale ist, diese Angriffe, das war nicht nur mal Eintagsfliegen. Ja, okay, die Philister kamen. Sondern wenn man das Alte Testament liest, gerade so die ganzen Geschichten, Samuel, Saul, David, alle Jahre wieder kamen die Philister. Ne? Die hatten keine Ruhe. Ne? Das ist so ähnlich, wie wenn du einen Schwarm Mücken abends in deinem Schlafzimmer hast. Ne? Die piesackten die ständig. Da war keine Ruhe zu kriegen vor den Philistern. Was hilft? Wir sind hier da, um den Helden zu erwecken in uns. In dir. Und jetzt die 4 guten Erweckungsnachrichten an deinen Helden in dir. 4 gute Erweckungsnachrichten. Die erste und ich glaube die grundsätzlichste Nachricht. Die erste Nachricht ist, freu dich, du musst nicht mehr gewinnen. Freu dich, du musst nicht mehr gewinnen. Wisst ihr, meine Töchter, die Große inzwischen mag es inzwischen, aber die Kleineren immer noch, die lieben nicht so oft Spiele, wo man gewinnen oder verlieren kann. Ne? So, das hassen die, weil sicher Gewinn ist schön, aber man kann halt auch immer das Risiko eingehen zu verlieren. Und die gute Nachricht ist, du musst nicht mehr gewinnen, du musst auch nicht mehr verlieren. Das Spiel ist aus. Es geht nicht mehr in deinem Leben um gewinnen oder verlieren. Vielleicht ist ja dein Held so in dir gestrickt, dass du müde bist und denkst, ich verliere eh immer. Ne? Vergiss was. Ich schaffe das eh nicht, dagegen anzukämpfen. Gute Nachricht für deinen Helden in dir. Der kann aufwachen. Weil man muss nicht mehr verlieren und man muss nicht mehr gewinnen. Weil, und da heißt es nämlich in der Bibel, immer wieder, so schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. So schaffte der Herr an jedem Tag eine große Rettung. Das ist Paragraph 1. Du musst nicht mehr gewinnen, weil Jesus gewinnt. Jesus ist der Gewinner. Jesus ist der Sieger. Wir verlieren vielleicht, weil wir immer denken, wir müssten gewinnen. Früher dachte ich, dass mit der Sucht ganz einfach ist. Ich habe die Leute einfach auf Therapie geschickt, raus aufs Land, du musst einfach weg an die frische Luft. Und dann dachte ich, nach einem halben Jahr kommst du dann befreit wieder. Bis ich mal ein Jahr erlebt habe, ich habe glaube 20 Leute weggeschickt, es kam nicht einer befreit wieder. Und dann habe ich gemerkt, das grundsätzliche Ding ist nicht, dass einer irgendwas macht, sondern das grundsätzliche Sache ist, dass Jesus ein Wunder tut, dass Jesus gewinnt, dass Jesus befreit. Das ist das. Bis ich merkte, Freiheit von Süchten, Freiheit von Bindungen, das kann man nicht durch eine Therapie machen, sondern das kann eigentlich nur Jesus durch ein Wunder machen. Das ist die erste Sache. Und hier wieder ganz einfach und praktisch. Wie kommt das? Wie komme ich dahin? Einfach Jesus das Kommando übergeben. Das kannst du ihm heute sagen. Wir werden hier nachher nochmal beten und sagen, Herr Jesus, heute tue ich mal die weiße Fahne hochhissen und sagen, Kampf ist vorbei, ab sofort hast du das Kommando in meinem Leben, ab sofort kannst du kämpfen, ich laufe dir noch hinterher, ich mache nur das, was du sagst. Du bist der Kämpfer, du bist der Sieger, Herr Jesus, ich übergebe dir das Kommando. Können wir gleich hier machen. Kommst du vor, wir beten und du sagst es mal richtig klar und deutlich, Jesus, du sollst gewinnen, du sollst der Gewinner sein. Du hast das Kommando. Die zweite gute Nachricht. Könnt ihr noch? Wir haben noch ein paar. Also, vier gute Nachrichten. Die erste haben wir schon. Jesus will gewinnen für dich. Er hat das Kommando. Dem kannst du dich unterordnen. Die zweite gute Nachricht. Jetzt kommen wir zu dem Joba. Ne? Josheb Baschebet. Joba, du darfst aufwachen. Du hast dich lange genug von den ganzen Kompromissen einlullen lassen. Das war vielleicht mal ein Held, der in dir steckt. Aber der ist müde geworden, weil so viele Kompromisse immer kamen. Zwei Sachen, die den Joba mir charakterisieren. Das erste ist, der schwang sein Speer über 800 Mann. Steht da. Und Schluss war. Aber hast du schon mal überlegt, mit dem Speer, das ist eigentlich eher so, macht man heute noch, ne? Speerwurfmeisterschaft, ne? Da kannst du schlecht 800 zur Strecke bringen, wenn du das immer, das ist eigentlich gar nicht das richtige Instrument, eine große Schlacht zu schlagen, ne? Das kannst du zielgerichtet, wenn du gut zielen kannst, bumm, und dann triffst du vielleicht da hinten irgendjemanden, wenn du Glück hast, ne? So ist das. Nahkampf ist besser als ein Schwert, da kannst du vielleicht mal 800, wenn du schnell bist und so weiter, aber mit dem Speer, der hat es eben nicht geworfen, der hat das zweckentfremdet, der hat wahrscheinlich um sich geschlagen wie wild, zack, bumm und 800 fielen. Versteht ihr? Interessante Sache, vielleicht hat er auch gar kein Schwert gehabt, wegen durften ja keine Waffen haben, vielleicht hat er sich einen Knüppel genommen, oben irgendwie einen Nagel reingehauen und das war dann sein Speer. Was weiß ich, wie er es hatte. Ne? Der hat einfach genommen, was er gehabt hat in der Hand und hat gesagt, jetzt geht's los. Wisst ihr? An der Stelle mal ein kurzer Einschub. Ich glaube, dass wir uns als Christen viel zu lange damit beschäftigt haben, was sind die richtigen Mittel, was sind die richtigen Methoden, wie können wir den Feind richtig das Fürchten lernen. Ne? Ich habe das mal früher in der Teestube mal live erlebt, ich war selber live dabei. Ne? Wir hatten Mitarbeiterstunde vorher und dann haben wir immer die aufgemacht und die Leute eingeladen. Vorher haben wir gebetet, aber wir haben nicht gebetet. Wir haben nämlich bestimmt eine Stunde diskutiert, wie wir Dämonen austreiben. Ne? Und der eine, wir hatten alles. Ne? Der eine sagte, Dämonen, Quatsch, gibt's gar nicht. Und der andere sagte, nee, du musst die Dämonen erkennen und musst dann um den Block, um das ganze Gebiet marschieren und musst sie binden und knebeln und rausschmeißen. Ne? Das waren so die zwei Extreme. Wir haben gezofft ohne Ende. Ne? Bibel auf den Tisch und diskutiert. Und so haben wir die Teestube aufgemacht. Ne? Ich sage euch eins, an dem Tag sind auf alle Fälle keine Dämonen ausgefahren. Ne? Das habe ich erlebt, da ist nichts passiert. Nichts passiert. Warum? Weil wir uns zu sehr mit der Sache beschäftigt haben. Wie schaffen wir es? Methoden, Wege. Ne? Und so musst du es machen. Und das ist der rechte Weg. Und so habe ich es erlebt. Kann ja alles mal gut sein, darüber zu hören. Aber das Eigentliche, worum Gott hier einen Sieg geschenkt hat, war nicht das Wie, sondern Ob. Dass der nämlich ein Herz hat, er gesagt, ich werde hier keinen Feind mehr dulden. Und dass er gesagt hat, ich knöpfe mir alle 800 vor. Kommt mal her, Freundchen. Ne? Ich höre nicht bei 799 auf. Ich nehme mir jeden Einzelnen vor. Und das war's. Deswegen hat Gott einen Sieg geschenkt. Weil er eine Radikalität an den Tag gelegt hat, wo er gesagt hat, ich dulde keine Sünde mehr in meinem Leben. Nicht eine einzige mehr. Ich gehe keinen einzigen faulen Kompromiss mehr ein in meinem Leben. Nichts mehr. Ja, so ein bisschen kannst du ja. Ach komm, nimm es mal nicht so ernst und machen doch alle. Das hat er nicht geduldet. Er hat gesagt, ich ziehe durch. Nicht einen einzigen lasse ich mehr hier am Leben. Ich knöpfe jeden Einzelfall und ich ruhe erst, bis ich wirklich alle zur Strecke gebracht habe. Und das ist es. Das können wir lernen von dem Joba. Der hat eine Radikalität, die mir beispielhaft ist. Jeden Einzelnen hat er sich vorgeknöpft. Nicht einen lasse ich am Leben. Kein Kompromiss mehr. Keine Halbwahrheiten mehr. Wahrheit muss ans Licht. Ich dulde das nicht. Ich habe einen Bekannten gehabt, der hat ewig mit dem Alkohol gekämpft, bis er gemerkt hat, ich muss mich ganz lösen davon. Und ich sage euch, der hat sogar die Weingläser rausgeschmissen aus seiner Wohnung. Radikalen Tisch gemacht. Alle 800 Pornozeitungen weghauen. Nicht 799 und die eine, naja, das kann man ja mal für schlechte Stunden aufheben. Ne? Alles, radikalen Schnitt. Der Uwe, der letzte Woche hier stand, ne? Der hat ewig, haben wir ihn begleitet. Ewig hat er gekämpft mit der Spielsucht. Hat alles Mögliche versucht, Geld irgendwo zu verstecken, damit er es nicht findet. Hat es bei uns manchmal gebungert. Und irgendwann sagt er, ich schaffe das in Berlin nicht. Hier sind so viele Spielhöllen. Ich gehe hier ein. Und dann hat er gesagt, ich muss auf die Wiese. Ich muss weg. Ich muss weg von dieser Stadt. Und das ist er gezogen. Ne? Eine Woche ist er schon dort. Radikal zu sagen, ich spiele nicht mehr mit der Sünde. Ich spiele nicht mehr mit dem Schlamm. Ich meide das. Ich mache einen großen Bogen. Jesus sagt das mal in der Bibel. Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß raus deine Hand. Hack ab, wenn es dich verführt. Ich sehe hier keinen Einarmer oder Einäugigen. Ne? Seid ihr alle nicht bibeltreu oder was? Ne? Aber was heißt es eigentlich? Wenn dich was versucht, versuch nicht einen Kompromiss damit zu machen. Okay, ich gehe nur noch bis 20 Uhr ins Internet. Ja, ich weiß ja, ich krieg's nicht hin. Sondern schmeiß raus, sagt Jesus. Schmeiß raus das Ding. Besser du gehst doof in den Himmel, als gebildet und du weißt alles, was in der Welt läuft und gehst aber in die Hölle und machst dein Leben kaputt. Versteht ihr? Radikaler Weg. Das ist das, was Jesus hier sagt. Das, was die Bibel hier sagt. Ne? Mach nicht halbe Sachen. Das ist das Erste. Davon können wir lernen, von dem Typ. Joba, das ist mir ein echter Held, so will ich werden. Da muss er auch wachen hier innerlich. Ne? Wieder neu. Und ich glaube, in uns gibt es was, das sehnt sich danach. Endlich einen geraden Weg zu gehen. Nicht mehr Heimlichkeiten zu machen. Nicht mehr immer nur halbe Sachen zu machen. Sondern irgendwas gibt es in uns, das sagt, viel einfacher wäre es, wenn ich doch immer im Licht leben würde. Wenn ich doch nicht immer mit diesem Mist zu tun hätte. Natürlich gibt es die andere Stimme. Kennen wir, ach komm, mach mal und so weiter. Und trotzdem tut es gut, zu wissen, ich gehe nur den geraden Weg. Die nächste freudige Nachricht für den Held, der heißt Eliaser. Den haben wir auch in uns. Eliaser, du darfst angreifen. Eliaser, du darfst angreifen. Und zwar, diesmal, der hat es richtig, ne? Der hat ein Schwert. Und dann kämpft der, ich lese das nochmal, als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausforderten und als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf, schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Eliaser, der Schwertkämpfer. Gute Nachricht, wenn sich alle zurückziehen für dich. Du hast ein Schwert. Du hast was in der Hand. Wenn alle gehen und sagen, ah, komm mal, du bist ein bisschen zu extrem da vorne, ne? Mach mal halblang. Ne? Musst du mal im Zusammenhang sehen und wir sind ja nicht mehr im Mittelalter. Ne? Sieh es mal nicht so streng und so ernst. Da ist einer, wenn alle gehen, der sagt, ohne mich, ich habe noch ein Schwert, solange ich das Schwert habe, kämpfe ich. Solange ich ein Schwert habe, kämpfe ich. Die Bibel sagt das an vielen Stellen, dass das Schwert im Grunde das Wort Gottes ist. Galater 5, 6 oder 5, Waffenrüstung geht es dann da so. Ne? Das Schwert, was ist das Wort Gottes? Da steht es sogar. Oder in der Offenbarung, da wird Jesus bezeichnet, dass er ein zweischneidiges Schwert aus seinem Mund hat. Sein Wort, das richtet. Sein Wort hat Kraft. Die Bibel, das ist ein Kraftbuch. Das ist ein Wunderbuch. Das ist nicht nur ein Buch wie ein Roman. Und wisst ihr, hier an der Stelle geht es darum, Vielleicht hat manch einer auch so ein Schwert hier, ne? Lang verrostet. Habe ich ja einmal durchgelesen und jetzt weiß ich doch alles, was drinnen steht. Die Bibel ist ein Schwert. Damit kannst du alle Feinde zur Strecke bringen. Die Frage ist, klebe ich eigentlich an dem Schwert? Benutze ich das Schwert so, dass ich sogar richtig dran klebe, dass das gar nicht mehr abgeht hier? Versteht ihr? Klebst du so am Schwert? An der Bibel, am Wort Gottes? Und das sind so die Dinge, du brauchst gar nicht gewinnen. Du brauchst einfach nur das Schwert nehmen. Das Schwert nehmen. Ganz einfach eigentlich, oder? Du brauchst es nur nehmen. Und dann wird Gott eine große Rettung schaffen. Wisst ihr, manchmal glaube ich, dieses Schwert, die Bibel, die hat Kraft für jede Situation. Kommt die Depression, habe ich selber erlebt. Dann bin ich losgelaufen im Wald, war so verzweifelt, dann habe ich laut zu Gott geschrien, habe gesagt, Psalm 23, Herr, es steht da, du bist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Da steht nicht, dir wird ein bisschen mangeln, sondern es heißt, kein Mangel mehr steht in meiner Bibel jedenfalls. Kein Mangel wirst du mehr haben. Nichts mehr. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das ist ein Schwert. Und auf einmal merke ich, wie ich das gebetet habe. Nicht nur einmal gelesen, habe verstanden, okay. Sondern, wenn ich das losgegangen bin, wandernd mit der Bibel in der Hand und gesagt habe, Herr, das ist das Schwert, da kommen die bösen Gedanken. TC, finanziell, gerade große Krise. Und dann habe ich das Schwert genommen und gesagt, Herr, aber Kontostand sagt was anderes. Aber da heißt es, du bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, nichts, kein Mangel mehr. Kein Mangel mehr. Ende allen Mangels. Keine Kraft, Müdigkeit und da heißt es, kein Mangel mehr. Und auf einmal merkte ich, wie Finsternis wegging, wie Hoffnung keimte, wie ich auf einmal merkte, Mensch, Jesus, danke, du wirst mir helfen. Das ist das Schwert, versteht ihr? Musste gebrauchen. So gebrauchen, vielleicht fangen wir an und sind noch ungeübt, aber irgendwann musst du es so gebrauchen, dass es an der Hand klebt. Einer meiner geistlichen Mentoren, das fand ich oberherrlich, da haben sie ein Bild gehabt, der ist gestorben, ganz dramatisch, haben sie ein Bild gehabt, da lag er und dann lag seine Brille daneben und eine Lampe und dann lag die Bibel da. Und dann sagten sie, so haben wir unseren Vater immer erlebt, mit der Bibel und der Brille in der Hand. Da dachte ich so, hey, wenn ich mal von dannen schreite, wenn das meine Kinder mal über mich sagen, so haben wir ihn erlebt, ne? Da saß er da mit der Bibel in der Hand. Ne? Nicht mit der Zeitung oder irgendeinem Blättel oder vorm Fernseher, mit der Bibel in der Hand. Ne? Herrlich, so möchte ich von dann schreiten. Und eigentlich ist es ganz einfach. Gott schenkt einen großen Sieg. Du hast alles gebrauchen, muss er einsetzen, muss er geübter Schwertkämpfer werden. Aber Gott will dir einen großen Sieg schenken. Letzte. Oh, meine Güte, Leute, ist ja schon wieder weit vorangeschritten. Kurz, machen wir es kurz. Die letzte Sache, und zwar, das ist der dritte, Schammer heißt er. Da heißt es, und nach ihm kommt Schammer, der Sohn des Age, der Hararitter. Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. Nun war dort ein Feldstück voller Linsen. Das Kriegsvolk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Stück Feld und entriss es ihnen und schlug die Philister. So schaffte der Herr eine große Rettung. Ich finde den am herrlichsten, Schammer. Das ist mein persönlicher Held. Schammer. Wisst ihr, was Schammer eigentlich heißt? Schauerliches, Entsetzliches. Ne? Ist nicht unbedingt ein Traumname für einen Sohn oder so. Keine Ahnung, vielleicht war der Vater bei der Geburt dabei und war noch unter Schock, wo er den Namen gegeben hat. Ich weiß es nicht. Oder war vielleicht ein Kriegskind, keine Ahnung, oder war es halt so. Ne? Aber der hat sich von seinem Namen, dieser Schammer, nicht prägen lassen. Ne? Vielleicht eher, der hat den Spieß mal umgedreht. Ne? Er wurde schauerlich und entsetzlich für jeden Feind von ihm. Ne? Die Feinde kommen, wollen das Land einnehmen, alle hauen sie ab. Und der steht da und sagt, macht was ihr wollt, nur über meine Leiche. Der Acker gehört mir und die Linsen, die drauf sind, sind meine. Die werde ich mir heute Abend eine Suppe kochen. Fertig. Da steht er da und sagt, lass ich mir nicht wegnehmen. Alle gehen und sagen, ey komm, das lohnt sich doch nicht, deswegen zu streiten. Ne? Ist doch vollkommen egal. Komm, geh doch irgendwie weiter und bau dir ein neues Linsenfeld an. Ist doch wurscht. Mach da mal einen Kompromiss. Muss es denn immer so radikal sein? So, ey, sei doch nicht so ein Fundamentalist da. Ne? Warum immer so stramm sehen? Ne? Lass sie doch, komm. Du hast recht, ich habe meine Ruhe. Können wir da alle glücklich werden? Der Schammer war aus einem anderen Holz geschnitzt. Ne? Der sagt, gehört mir, hat schon Opa geerbt, was weiß ich denn. Das kriegt keiner, das gehört mir. Das hat mir Gott gegeben, das ist mein Erbteil, das ist mein Erbe. Das lasse ich mir nie wegnehmen. Und das ist meine Speise, diese Linsen, ne? Die kriegst du nicht. Fertig. Und wenn, dann kommt her. Ne? Und ich werde es euch zeigen. Und Gott hat einen großen Sieg geschenkt. Warum? Weil er diese Herzenshaltung hat. Weil er nicht gekniffen hat. Weil er nicht gesagt hat, ach komm, ist doch egal. Sondern weil er gesagt hat, nee, nix. Ist meine. Habe ich geerbt, ist mein Stück. Und da merkt man, das ist eine Herzenshaltung, die wünsche ich mir. Das brauchst du. Wie oft gehen wir zu schnell nach? Wie oft stehen wir nicht da und sagen, das hat Gott zu mir aber gesagt. Ich dulde hier keine Kompromisse, was die Bibel angeht. Das ist meine Speise. Davon ernähre ich mich. Ich dulde da keine Kompromisse. Ich mache da keine halben Sachen. Ich gehe den geraden Weg mit Jesus. Oder ich lasse mir das Erbe nicht nehmen. Das hat Gott mir geschenkt. Das hat Gott uns gegeben. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Die Ehe, die hat Gott mir gegeben. Und wenn es vielleicht auch gerade mal nicht so ist, ich werde drum kämpfen, dass die wieder besser wird. Oh, wir verstehen uns nicht mehr so. Ach, ich glaube, wir gehen auseinander. Das ist nicht die Haltung von Schammer. Der Schammer sagte, die hat mir Gott gegeben. Und ich kämpfe hier, bis sie wieder gut ist. Bis sie wieder zurückgeholt ist, bis der letzte Feind und der blödeste Gedanke vertrieben ist. Die Kinder, meine Kinder, die wird der Teufel nicht kriegen. Ich werde hier stehen und ich werde so lange kämpfen, bis die wieder zurück sind. Bis die wieder aus den Klauen des Feindes sind. Ich werde mich nicht damit abfinden, dass es so ist, wie es ist. Das ist die Schammerhaltung. Was für ein Held. Was für ein Held. Das alte Leben, wenn es kommt, dann kann man dastehen und sagen, naja, okay, machen ja alle, ist es so schwer. Oder ich sage, nee, ich lasse mir meine Reinheit, die ich durch Jesus gekriegt habe, ich lasse sie mir nicht mehr nehmen. Ich mache keinen Kompromiss mehr. Ich gehe nicht mehr den krummen Weg, auch wenn er viel lustvoller und viel schöner und viel bequemer aussieht. Ich kenne einen guten Freund, der ist Single. Und er sagte, du, bevor ich eine Frau heirate, die nicht Christ ist, ne, dann werde ich lieber als Junggeselle zu den Vorvätern versammelt. Ne? Ich werde keinen Kompromiss machen. Ich weiß, dass das nicht funktionieren wird zwischen uns. Das sind Menschen wie Schammer, die sagen, nee, ich lasse mir das nicht nehmen. Ne? Auch wenn es nicht so einfach ist, auch wenn ich kämpfe und leide drunter, auch wenn es nicht so einfach ist, ich bleibe auf dem Acker stehen. Auch wenn die Feinde kommen, die Depression kommt. Was für Helden! Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Ich weiß nicht, ob er sich in dir schon reckelt und gähnt, ob da eine Sehnsucht kommt und du denkst, ja, da ist was. Genau. Wacht er schon auf? Ist er schon am Aufwachen? Wisst ihr, wie man Held wird? Wisst ihr, wie man Held wird? Indem man aufsteht und sagt, ab heute, Jesus, ab heute will ich Wunder in meinem Leben erleben. Ich will eine große Rettung in mir erleben. Und vielleicht ist es der Anfang des Wunders, dass alle halbherzigen, faulen Kompromisse, dass man die abgibt, dass man die zum Kreuz bringt. Dass man anfängt, am Schwert zu kleben. Und dass man einfach nicht loslässt. Dass man einfach sagt, ich bleib. Wenn alle gehen, ich bleib. Ich lasse dich nicht, Jesus, du segnest mich denn. Und wenn ich hier schwarz wäre und so lange beten muss, ich bleibe. Ich lasse es mir nicht nehmen. Es ist eine Entscheidung. Und wir werden jetzt noch Lobpreis machen. Und ich lade dich ein, heute hier zu sagen, ich will aus dem Morast raus. Ich will nicht mehr drinnen sitzen. Lange genug gekämpft. Lange genug schmutzig geworden. Lange genug besudelt. Ich trete raus heute hier. Und ich sag, ich will zurück. Ich will wieder ein Held sein. Ich will, dass der Held aufwacht. Ich will die Kompromisse ablegen. Ich will einen geraden Weg gehen. Du bist eingeladen. Wenn wir das so machen, dass wir jetzt Lobpreis hören und dass wir hier sind und dass du Jesus eine Antwort geben kannst. Dass du sie sagen kannst, Jesus, genau das will ich. Genau das will ich. Mach mich wieder neu rein und weck den Helden in mir auf. Weck den Helden in mir auf.